Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barmann, warum so ein langes Gesicht?
Das war das Setup, ja. Ja.
Das war eine coole Nummer von, ich weiß gar nicht von wem. Nee.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Sind wir schon on air, Junge? Ich bin noch voll im, wir haben uns gerade 3 Stunden vorher schon gesehen. Meine Batterie ist leer, aber irgendwie bin ich auch on fire.
Sollen wir nochmal machen den Anfang?
Und zwar, nein, auf gar keinen Fall. Und zwar Fire, F-E-I-E-R. Party.
Ach so.
Ja, so.
Hallo haben wir ja zusammen. Doch, das war ein Anfang.
Guten Tag, herzlich willkommen zu Lass hören, dem Erfolgspodcast mit dem mir gegenüber sitzenden David Kebekus und dem in mir bestehenden Jan van Weide.
Hallo, auch von mir. ja, also wir treffen uns und erzählen uns Sachen, die wir für wichtig halten.
und die ihr für wichtig haltet. Genau,
ich versuche, warum erzähle ich das Konzept? Hey, wir treffen uns, das ist einer dieser Podcasts, wo Leute was sagen.
Und sich treffen.
Ja, pass auf. Womit willst du starten?
Ich bin noch im Kalender hier und gucke, was passiert ist.
Pass auf. Ja. Wir haben, liebe Lass hören Gemeinde, ich habe dem Jan, ihr müsst euch einfach das Netflix-Special von Bo Burnham angucken.
Junge.
Das heißt,
ein Name?
Junge.
Burnham ist.
Ey, was ist hier los? Wie oft kann man unterbrochen werden in dem Namen Bo Burnham?
Go Burnham. So würde ich mein Programm nennen, wenn ich der wäre.
Das heißt, Inside, man kann sich auch ein paar Ausschnitte bei YouTube angucken. Sich im Lockdown, also erstmal war der schon Comedy-Superstar, da war der 29, hat er mit dem Programm angefangen, da war der schon seit Jahren der Musik-Comedy-Gott, so. Das ist auch was anderes in Amerika als hier, so, dazu gesagt. Und der ist einfach.
Hier in dem Raum oder meinst du in diesem Land?
Genau. Und der ist einfach ein super guter Musiker, der ist ultra kreativ, wenn du irgendwie auch die alten Sachen siehst. Du spürst einfach, das ist so sein Ding. Das ist nicht abgekupfert, das ist, kommt aus dem raus und das hat sich auch dahin entwickelt, dass er dieses neue Special gemacht hat. Das ist so ein kompletter Künstler, Junge. So, lustiger Musiker. Ich erzähle immer das Konzept, dann kannst du kurz so. Und der hat sich im Lockdown, Junge, ich bin so ein schlechter Erklärer, der hat irgendwie 2017 das letzte Mal ein Programm gemacht oder 2016, auch bei Netflix, auch mega lustig. Make Happy heißt das, glaube ich. Und dann hat er 5 Jahre nichts gemacht. Und der ist auch so ein
super Erfolg, ja. Pause.
Genau, der ist auch vom Typ, der ist so präzise, Junge. So genau, der ist auf jeden Fall immer unzufrieden mit allem. Weißt du, im Schaffensprozess. Deswegen ist er, der erzählt auch dafür, dass er in Therapie geht, das machen ja auch viele Künstler und so. Und das ist so krasse Handarbeit, das ist so fein, das ist so unglaublich aufwendig, was er da gemacht hat. Auch allein von der Schreibe her, dass du denkst, Junge, du musst danach erstmal, Junge, fahr in Urlaub, zieh um. Junge, mach du Legtchen einfach. Ne? Und er hat halt im Lockdown hat er in seinem Haus alles selber gemacht. Er hat die Kameras bedient, der hat so Lichteffekte mit einem Beamer gemacht, der hat diese Songs, die er eh schon super lustig immer schon konnte, gespielt. Das ist so, es ist persönlich, es ist clever, es ist unglaublich lustig, es sieht geil aus, es ist unfassbar hochwertig.
Das ist jetzt so ein Pitch, wo man denkt, okay, wenn ich das gucke, es kann das nur halb so geil sein, wie du sagst, aber ich habe jetzt 3 Clips gesehen. Du hast mir vorher schon exakt genau so vorgeschwärmt und ich dachte so, jetzt will ich das sehen. Da hat David mir das eben gezeigt und das ist einfach, da überlege ich dann doch nochmal umzuschulen. Also unglaublich.
Okay. Ja, genau, das ist super lustig.
30 Jahre alt
erst. Und ganz viele Musik-Comedians haben sich da auch ganz viel abgeguckt und weggenommen, so von dem. Ja. Teilweise
plötzlich kam einem einiges sehr bekannt vor, was man hier mal gesehen hat.
Von anderen in schlecht. Na gut, egal. Auf jeden Fall, wo wollte ich hinaus? Ach genau, und das Lustige ist, ich habe dem Jan die besten 3 Nummern gezeigt.
Der Rest ist Schrott.
Nee, das heißt, wenn du das guckst, bist du so, oh Gott, das wird geil, aber du kennst ja jetzt schon das Geilste. Und wenn ihr kein Netflix habt oder so, dann könnt ihr euch den Song, wie heißt er, irgendwie, gebt einfach Bo Burnham ein und der Song ist irgendwas mit Internet, heißt das, glaube ich. Und Junge, der Refrain ist a little bit of everything all of the time. Das ist so krass. Ey, das ist so krass genau.
Ich habe noch nie etwas on pointeres, glaube ich, gesehen.
Genau, und ein Satz ist noch, empathy is a tragedy and boredom is a crime. Also empathisch sein ist eine Tragödie im Internet. Du darfst halt niemanden, keiner wird so gelobt, ne? Mhm. Und Langeweile ist verboten. Junge, oder genau, ist a crime. Junge, ist fast alles so krass zusammen. Denkst du, was ist das für ein Typ?
Also es wird, wie schlau ist es das? Es wird bei dem alles immer nur zusammengefasst. Also erstmal diese Talente, die der hat, hat der einfach genailed. Also wirklich, der hat die Essenz seines Könnens in präzise 4,5, 5 Minuten Clips oder Songs oder whatever er alles da macht, gepackt. Und das ist wirklich, also Junge, Junge.
Vielleicht ist das auch direkt unsere
der
Kategorie.
Der ist auf jeden Fall noch nicht tot und Jod.
Ja, der ist aber leicht, der ist auf jeden Fall suizidal, weil der Junge, da redet er auch drüber. Und klar, der ist halt, wenn du so präzise arbeitest, der ist auf jeden Fall 99% seiner Arbeitszeit ist er unzufrieden, weil der denkt, das ist noch nicht perfekt. Mhm. Ich glaube, dann ist es natürlich, Leute, deswegen lobe ich so mediocre Comedians, die einfach so, weißt du, das ist so halblustig, komm ab auf Tour. Weißt du, die sich einfach, denen das scheißegal ist und die dann einfach ein schönes Leben haben ohne Depression.
Ja.
Ja. So wie unser Freund.
Ein hohes Gefälle auf jeden Fall.
Ja. Genau, unser Freund Costa Meronianakis, Stand-up-Kollege, sehr lustig, sehr, aus meiner Sicht einer der besten, was die Performance angeht, weil der mit so einer Energie immer auf der Bühne ist.
Ja.
Inhalt musst du dir, ist halt immer Geschmackssache, ne? Aber der ist einfach ein Performer, das macht er auch richtig gut. Und irgendwann hat er einen von diesen Trash-Comedians, die lernst du, oh Gott, egal, ne? Die Trash-Comedians, die sich einfach nicht weiterentwickeln, hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun oder mit der Richtung, sondern einfach, wo du denkst, irgendwie dir ist halt einfach scheißegal, was du auf der
Bühne
machst.
Gibt's in jedem Job.
Ja.
Nur so. Nicht als Comedian, sondern als irgendwas.
Genau, und einer hat mal zum Costa gesagt, Costa, ich gebe dir jetzt mal einen Ratschlag für die Karriere. Der Costa ist Grieche, wie er sicher
denkt. Dann hat er so ein Rad geschlagen.
Dann hat er so, Costa, google alles über Griechen und mach das.
Hä?
Ja, einfach so Mini-Klischee-Beobachtung.
Ja.
Deutsche so, Griechen so, weißt du?
Ja.
Das ist so der schlechteste Tipp für ein hochwertiges Kunstprojekt. Ja. Ist so, google das, guck, was es schon gibt, mach das.
Ja. Alter Ratschlag.
Ja. Ist Bo Burnham unser noch nicht tot und Jod?
Ja. Bo Burnham. Wie heißt er?
Bo Burnham.
Burnham?
Ja.
Heißt wirklich Burnham. Okay.
Ja, ja.
Aha. Ja. Aber ich hatte ja richtig gesagt, nur mit Go. Ja, großartig.
Junge, dann habe ich.
Sachen sind passiert.
Netflix-Special von Chappelle gesehen. Das kam auch irgendwie vor kurzem raus, auch bei Netflix. Junge, habe ich gelacht. Es ist wirklich, der hatte irgendwie redet über eine Transfrau. Die hat dann auch für den geopend. Und dann hat er
geopend. Ich liebe es weiter.
Ja, die hat dann irgendwie
eröffnet.
Eröffnet, genau. Also war als erstes auf der Bühne. In Amerika ist es ja ganz oft so, du hast irgendwie einen Host, dann einen Opener und dann den Star. Also das heißt dann auch nicht Solo-Programm, sondern irgendwie Headliner. Manchmal ist das irgendwie so, keine Ahnung. Und der hat die irgendwann mal kennengelernt und dann war der wieder in dem Heimatort von ihr, hat die dann angerufen, ey, ich komme in deinen Ort, hast nicht Bock zu open, weil du hast doch letztes Mal gesagt, du wärst Comedian. Nicht, dass ich das so lustig fand, was du gemacht hast, aber du hast mir doch gesagt, weißt du?
Ja.
Und dann hat er über die erzählt, dass die halt einfach gestorben ist, schlimmste Auftritt ever. So, richtig kacke, schlecht. Das war ihr 8. Auftritt überhaupt. Und dann hat er aber erzählt, dass sie auch sich angefreundet haben. Ne? Und in dem Moment hat er halt irgendwie so eine Welt geschaffen, dass er halt ja, nicht lästern konnte, aber so Transwitze machen konnte. Und das hatte so einen Rahmen, wo das einfach okay war.
Mhm.
Ich bin ja eh ein Fan von heiklen Sachen und schwierigen Witzen. Das war so killerlustig. Und dann ist die Spoiler Alert, wenn ich jetzt das Ende vom Special von Chappelle verrate, skippt mal eine Minute. Oder wie soll ich das sagen? Junge, es war einfach mega lustig. Doch, ich verrate. Ich verrate es.
Nur zu.
So. Ich versuch's in 20 Sekunden zu erzählen. Dieser Transfrau stirbt, also sie bringt sie irgendwie um.
Wow.
Ja, das erzählt er.
In der Show?
Nee, danach, später. Und dann ist das halt so eine ganz tragische Geschichte. Und die hat da irgendwie eine Tochter und Chappelle hat für die ein Crowdfunding-Ding eröffnet und ganz viel Geld gesammelt. Und die ist halt noch super jung, die Tochter. Und Chappelle sagt, wenn die 21 ist, will ich so lange leben, dass ich ihr selber das Geld übergebe.
Okay, krass, ich dachte auf der Bühne gestorben, aber du redest von dem Tod eines Menschen.
Ja, die
okay,
hat sie umgebracht.
Ja, oh mein Gott.
Genau, okay, und dann, krass. Ja, ich mache jetzt leider nur so einen kleinen Abriss. Auf jeden Fall möchte er halt den Tag erleben, wo er das Geld übergibt, der Tochter, und dann will er sagen.
Oh nein, ich habe jetzt schon Angst, ey, wenn du schon lachst,
also irgendwie
während du was erzählst.
Dann, liebe sowieso, ich kannte deinen Vater. Er war eine unglaubliche Frau. Er ist eigentlich vielleicht ein bisschen lustiger. Ey, das hat mich so weggehauen. Ja. Junge. I knew your father. He was a brave woman oder so, keine Ahnung.
Ja.
Ja.
Danke dafür.
Junge, wie ich hier Spoiler? Ist doch egal.
Ist doch gut. Viele Sachen sind geschehen.
Mhm.
Ich hatte einen Dreh. Zusammen mit Sven Benzmann war ich am Kölner Hauptbahnhof und habe für einen Kunden
Junge, sag einfach.
Lustige Videos gemacht, mache ich dann, wenn das rauskommt, mit einer Produktionsfirma.
Ey, das erzählst gar nicht.
Geheime Geheimprojekte.
Das sind wieder so Dinger.
Ja, ist völlig zweitrangig, es geht um den Dreh. Und zwar war Inhalt dieser Geschichten ein beliebtes Element, synchronisieren, andere Menschen aus der Ferne synchronisieren.
Das, was du manchmal machst.
Und das, was ich manchmal mache. Und das hat sau viel Spaß gemacht. Es war, glaube ich, der schlechteste und regnerischste und kälteste Tag der Woche. Und wir waren draußen, aber das war egal.
Das war ein Werbedreh.
Ja, das wird so, genau, das wird ist im Auftrag dieser dieses Partners wird das so gezeigt. Und dann wird da der Bahnhof gezeigt. Und
Cash?
Cash, of ist course, Cash.
Okay, ich könnte natürlich jetzt raten, welche Firma am Bahnhof drehen will. Aber ist egal.
Die Deutsche Lokführergesellschaft. Und auf jeden Fall, du glaubst ja nicht, obwohl du kennst vielleicht ja auch von so Außendrehs oder so. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Also ich sag mal, Bahnhof ist ja so eine ganz eigene Bubble von Leuten, ne? Da ist ja alles. Also bei uns gibt's ja den Breslauer Platz und die Domseite auf dem Breslauer Platz ist schon ein ganz spezielles Klientel, deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden, da zu drehen. Mhm. Wir hatten auch einen Security-Mann dabei, bester Mann, Ali, großartiger
Junge,
Typ.
Junge, über den gibt's Geschichten.
Junge, ich liebe den.
Ja.
Maschine, super Typ, super aufgeräumter, höflicher Mann, aber du weißt, wenn es Zunder gibt, dann kann der auch zündeln. So.
Ja, ja.
Sehr klar, also der kann mit einem Blick schickt der Leute weg. So, das ist schon ganz gut. Das ist, ey, ich habe auch schon Geschichten von dem gehört. Richtig gut. Aber da freut man sich, wenn so einer da ist, fühlt man sich etwas wohler. Und jedenfalls waren wir dann da und ey, ich finde es so krass, weil da so viele Leute einfach, ey, ne, Bahnhof halt, Reisende, Touristen, whatever und Freaks. Und wie viele, während wir da gedreht haben, das war so ein bisschen, man muss so gucken, ne, versteckte Kamera war es jetzt nicht, aber man hat halt gesehen, da passiert irgendwas, wird was gedreht. Und wie viele Leute einfach zu einem kommen, während man das macht und ihre Geschichte erzählen. Einfach, ich saß da mit Sven, wir haben da gerade synchronisiert, haben da irgendwas, weiß ich nicht, sagen wir mal Star Wars oder sowas gemacht und irgendwie so mit so einem Dialog gefaked mit Darth Vader, was auch immer.
Das ist auch wieder so ein Bild. Ne? Ja. Weißt du, der aufwendigste Film der Kinogeschichte. Da waren da, haben wir so Star Wars gemacht.
Ja, im Star Wars-Stil synchronisiert. Ich will ja nicht spoilern. Nee, aber und dann kam halt irgendwann, kam so ein älterer Mann einfach so, stellte sich so neben uns, den wir natürlich so in der, in unserer Aura so wahrgenommen haben. Und dann fing der an, des Nachten Dolchens wohlgeweiht, hat Wohlgefahrt des Trusenhain. Also, hey, weil, ja.
Das wollte ich sagen. Ja. Nimm mir nicht, weil der Gags wett ging.
Er hatte einfach so irgendein Gedicht zitiert. Irgendein Passant kam einfach zu uns und
die Firma direkt so, den schicken wir auf Tour, das ist ein Talent.
Und er fing da an und wir guckten so und dann, lange Bühne auch gemacht, ne? Ich habe Schauspieler war ich, da habe ich da und da war
Geh
ich.
Geh weg!
Junge, der hat einfach erzählt, ne? Ich finde das ja mal geil. Und dachte, ach ja, wo hast du das denn studiert? Ja, in bla bla bla. Und dann hat er erzählt und hat weiter zitiert, immer so Zitate mit eingebaut, dass man das auch glaubt, dass der das studiert hat.
Auch bei Michael und dann Jackson war das
irgendwann so ein bisschen so Blick zu Ali. Kopfnicker Richtung Mann.
Und Ali, hä?
Plötzlich Mann, roter Laserpunkt. Pum. Nee,
Das fändest du witzig, ne?
Ja.
Leute, schreibt uns, wenn ihr euch beschweren wollt.
Wie gesagt, ich mag edgy. kam der Ali so dahin, meint so, Entschuldigung, wir drehen hier gerade. Ja, ist kein Problem, mach ruhig weiter. Auf jeden Fall war ich dann damals so, ja, wir drehen jetzt hier. Ja, ich weiß, ist gut. Das war irgendwann so.
Und dann der Ali so, Das kann ich auch nichts machen.
Ja,
gut,
dann müsst ihr das selber regeln, Jungs. Ja, dann ist er so auf Seite gegangen. Also hat sie so ein bisschen mit Handfläche auf Rücken so, geh. Hat irgendwann verstanden. So, dann irgendwann sahen wir aus wie so ein Infoschalter, weil wir auch im Bahnhof gedreht haben und aufgrund von Corona, damit wir nicht mit Mundschutz da sitzen, weil das ist der ganze witzlos. Da hat man so Wände um uns rum. Und dann sahen wir einfach aus wie eine Infobox. Das ist natürlich fatal.
Kam noch mehr.
Ja, klar. Da haben uns über welche gefragt, I'm looking for the train to irgendwas. I don't know.
There. Ali.
Einfach auf die Gleise. Z-Way.
Ja.
Und,
das ist wie so ein Computerspiel, wo so immer mehr Gegner kommen, du einfach alles wegboxen musst.
Ja. Und dann kam eine, das war auch so, wenn Sie hier für die Sicherheit, ne, am Bahnhof mal ein bisschen mehr machen würden, ich bin hier neulich, bin ich hier im Breslauer Platz, bin ich verprügelt worden. Bin ich reingegangen danach, wollte auf Toilette gehen, bin ich wieder verprügelt worden. Wenn Sie mal ein bisschen mehr für die Sicherheit hier am Bahnhof, ich sitze nur, weil ich in einem Kasten saß. Das ist wie an einem Set, einer mit Headset weiß alles. Wo kriege ich eine Karte für, wer denn das? Weißt du, so, weiß ich nicht, ich habe so ein Headset. Ja, ey. Und na, ja, mit der Sicherheit und dann auf wieder so, jetzt geht's.
Junge, dann stell dir mal vor, was
da
für
Anrufe. Ich meinte auch so, es tut mir super leid, was Ihnen da widerfahren ist offensichtlich, aber ich bin hier nur als Schauspieler oder Comedian engagiert. Ich weiß auch nicht, was ich bin.
Wenn es schlecht war, bin ich Comedian.
ich kann doch lernen. Nee, aber ey, die einfach dann kam auch noch einer mit so Kopfhörern und fing so an, so mit geschlossenen Augen zu seiner Mucke zu dancen, aber halt vor die Kamera einfach.
Ey, der Typ, der uns das Bild versaut hat, ne? Ich glaube, das ist ein Talent.
Tour.
Immer direkt Tour. Kannst du das auch in anderen Städten machen?
Station Dancer.
Ja, stell dir mal vor, du bist so ein Typ mit so einer Seelsorge. Weißt du, was da angerufen, was der da kriegt? Du bist einfach nur ein Schauspieler und die erzählen dir die schlimmsten Sachen.
Nee, aber ey, aber der Job hat super Bock gemacht und ich liebe das ja, wenn ich einfach dann so Sachen, die ich privat schon gerne aus Scheiß mache, wenn ich die im Auftrag machen darf, das ist einfach das Beste der Welt.
Ja, ja, total. Richtig. Ja, war eine schöne, eine sehr schöne Geschichte, Jan.
Eine schöne Geschichte.
Vielen Dank für diese, oh Junge. Ich war 5 Tage in Berlin, ungefähr, 4, 5. Und hab nur Open Mics gespielt.
Das heißt aber nicht nur 5 Open Mics, sondern?
12.
Junge.
Und ja, halt teilweise 3 Shows am Tag.
Krass.
Am Abend. Teilweise irgendwie erste Show um 18 Uhr vor 7 Leuten. Aber geil, dann spielst du eine Viertelstunde einfach. Und dann habe ich auch auf der Bühne gesagt, ey, das ist so intensiv hier. Das ist so intensiv im Sinne von so nah. Mhm. Und wenn du halt eine große Masse im Dunkeln hast, die lacht, die so durchlacht, dann ist das so super anonym. Ne? Mhm. Aber wenn du in so einer kleinen Show, das auch kein richtiges Theater ist, ne, wo einfach alles hell ist, die Leute siehst, ganz wenige sind und du dann die quasi ansprichst, ne, mit deiner Performance, dann hast du das Gefühl, du bist halt in so einer intimen Runde, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich habe das Gefühl, wir sind hier, und also das ist so ein Freundschaftstalk, weißt du? Und da konnte man dann auch deeper sein, weil du irgendwie, weil das halt nah, du bist halt näher dran einfach, ne? Also dieses wenige Leute ist in dem Fall halt überhaupt nicht schlecht, sondern sogar was Besonderes, was Positives, ne? Solche Shows waren und dann teilweise irgendwie eine Late Show ab irgendwie 10, da waren die Leute dann einfach schon so ein bisschen durch vom Wochenende und war irgendwie alles dabei, hab halt irgendwie so neue Sachen getestet. Und Junge, weißt du, die Berliner Open Mics, wenn du eine gute Show hast, dann weißt du, du kannst einfach alles sagen, weißt du, den most dirtiest shit, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja, ne? Und war richtig cool und da habe ich eine kennengelernt, mit der habe ich auch mal in Wuppertal gespielt. Annik heißt die. Die erzählt, hat eine Freundin und sie erzählt auch auf der Bühne, dass sie sich die Brüste hat abnehmen lassen und auch so Testosteron nimmt.
Okay.
Und ja, so. Krass. Da weiß man nicht ganz genau, wie viel ist da Joke und wie viel. Ja. Ich habe ja auch nicht gefragt, aber wir hatten ganz langes, haben so ein paar Mal länger unterhalten, aber ich habe die echt gern und ich finde das auch cool, was sie macht. Und die hat einen super uniken Blick auf die Welt, weil die einfach diese.
Aber blöde Frage, ist es nur eine sie offiziell?
Ja, sowas habe ich nicht gefragt.
Okay, wahrscheinlich nicht, oder?
Weiß ich nicht. Egal. Da kann man sich ja auch in die Nesseln setzen.
Ja, absolut, ne? Deswegen frage ich.
Ja, genau, auf jeden Fall Ja, es ist total spannend und die war auch irgendwie 7 Jahre in, hat in Kalifornien gelebt oder New York oder sonst wie und hat da auch so.
Sie bin Jan oder er? Okay, ich hoffe, sorry.
Mensch, Jan. Und dann habe ich halt lange mit der gesprochen, auch so, weil ich natürlich total interessiert bin, wie das in Amerika in der Comedy-Szene abläuft. Und die hatte mir auch erklärt, dass es diesen Headliner-Spot gibt, irgendwie 45 Minuten. Davor halt der Opener und davor der Host. Mhm. Und so hat das Chappelle in Berlin auch gemacht, als ich ihn das zweite Mal gesehen hat. Da dachte man so, hey, ist das hier eine Mixshow? Kann man Chappelle rauskommen? So sauätzend. Aber in Amerika ist das halt so etabliert. Und dann wird es auch, glaube ich, nicht unbedingt mit dem Headliner beworben, sondern ist dann so ein bisschen so ein Comedy-Event und die, ey, keine Ahnung, weißt du, so. Und der Headliner entscheidet dann auch, wer der Opener ist, muss den dann auch bezahlen von seiner Gage. So. Auf jeden Fall hat die Annick so ein bisschen erzählt, dass in Amerika in der Open-Mic-Welt oder in dieser, nennen wir es mal positiv gemeint, die Underground-Szene von dem Hollywood-Comedy, so, ne? Da sagt man so, du schaffst in einem Jahr 5 Minuten an Material, so was so
brauchbar
ist. Genau, und du sagst, ja. Die hat halt gesagt so, New York und L.A. ist halt eine, ne? Dann gibt's halt noch irgendwie, was war's? Warte mal. So ein paar große Städte, Austin, Texas zum Beispiel, wo es auch immer offenherzige, cooles Publikum hast, ne? Aber die meinte, geh, mach mal eine Show in Kentucky, weißt du, da sitzt nur Cowboy-Hüte und dann das kommt sie da
so
mit
ist,
den.
Ne? Weil man stellt sich ja vor, bei Kentucky sehe ich sofort Leute mit Sporen an den
Zügen. Ja, die meinte, das ist so, das ist irre so. Und du brauchst halt irgendwie unglaublich gutes Material, was selbst da den Laden auseinander nimmt. Ne? Also das ist total ultra schwer. Überhaupt Spots zu kriegen. Ne? Du wirst überhaupt nicht bezahlt. In Berlin ist halt ganz viel auf Hut und der Hut geht dann an den Host, weil er die ganze Orga hat. Und so sind die ganzen Open-Micer, haben halt alle eigene Shows und das ist ja die einzige, so eine regelmäßige Einnahmequelle. Die machen eigentlich auch Schreiben und so. Und du hast halt in Amerika, überhaupt Spots zu kriegen, ist mega schwer. Ne? Dann kannst du ja auch nicht abkacken erlauben. Dann musst du halt ganz, ganz langsam oder vorsichtig von 5 Minuten auf 10 Minuten. Dann bist du irgendwann Host und dann bist du, wenn du Glück hast, irgendwann Opener. Und das Problem ist, du musst halt, hast halt immer so viel Konkurrenz, dass es total schwer ist, so auszuprobieren. Weißt du, du musst immer voll krass funktionieren, sonst bist du halt weg. Und dann hast du so Cowboy-Auftritte und dann bist du so eingeschränkt, weil du brauchst halt so Material, was selbst da funktioniert.
Aber das gehört doch zur Entwicklung dazu, dass man Sachen nicht, also dass man weiß, warum, also man lernt doch.
Genau, dass du bist so krass eingeschränkt, dass es natürlich maximum schwer ist, du über den Weg wirklich was Uniques, du kannst ja nichts Uniques machen, wenn du immer was brauchst, was Mainstream funktioniert.
Ja.
Das ist halt ultra schwer, ne? Ja. Und da denkst du, krass, was für eine intensive, krasse Welt. Und alle sind am, alle träumen halt. Alle wollen Bill Burr sein, alle wollen Louis C.K. sein, alle wollen Chappelle sein. Und jetzt, wo ich wieder ein bisschen länger in Berlin war, muss ich sagen, ey, die Community da ist echt nett. Wirklich nett, netter Umgang miteinander. Einer hieß der irgendwie Fabian Rommel oder so.
Ja, den Namen kenne ich auf jeden Fall.
Ja, der hat irgendwie, ist halt ein lustiger Stand-Upper, auch redet über seinen Papa und so, ne, ist irgendwie total nett und auch ein sympathischer Kerl. Und der hat irgendwie so TikTok-Videos gemacht und eins hat jetzt 2 Millionen Aufrufe, ne, wo der so, so kleine Sketche spielt, nur mit sich selber. Und da haben so viele saßen darum und meinten, ey, wir haben uns so gefreut, dass das jetzt so bei dir abgeht. Und die sind alle so positiv. Und ich gesagt, habe ich mich jetzt hier in der netten Bubble von Berlin gelandet, was es sonst nicht gibt. Das war echt, echt total nett. Und diese Comedy-Amerika-Welt ist einfach nochmal was ganz anderes. Das ist nicht so, ey, ich probiere mal hier 20 Minuten aus.
Schmier ab und dann nochmal.
Ja, das kannst du halt in Deutschland machen.
Ja. Ja, krass, aber guck mal, ne, wie du sagst, oder die Bubble so ein bisschen beschrieben hast, dass du da, Alter, auch das harte Zeug irgendwie da testen kannst und machen kannst und sowas, ne? Und das ist aber, das ist ja quasi eine Vorbereitung auch, also wenn du so auf das ganze Deutschland gehst, ist das natürlich auch, das ist, glaube ich, schwierig, ne? Also wenn du dann, ich sag mal, irgendwie Nightwash Mönchengladbach stehst vor Rita und Bernd, ne, die sich da eine Karte gekauft haben und dann fängst du mit dem Krankenzeug an. So, also ich glaube, ich frage mich, was passiert, wie wächst die Bubble oder wie geht es da raus oder wie geht das weiter?
Ja, es ist halt irgendwie.
Das kann ich ja nicht nur in Berlin spielen.
Irgendwie ein bisschen so eine Welt, wo man sich anpassen muss, ne?
Aber es ist so unterschiedlich, auch so, wenn man dann so zum Beispiel die Kulturszene, jetzt die Comedy-Kulturszene in Bayern oder jetzt München, sag ich mal,
ja.
Oder ja, Bayern, ist halt so anders, ne? Da ist das so, das ist einfach so ein ganz anderes Gefühl, da zu spielen, ne? Da ist irgendwie so Kabarett und dann ist das sehr viel mit der, mit dem Dialekt und der bayerischen Kultur und so, ne? Und da hast du einfach eine ganz andere Welt.
Sollen wir von gestern erzählen eigentlich?
Junge, wir haben, ja, unbedingt.
Unbedingt. Wir hatten gestern ein
Experiment.
Wir hatten einen ganz besonderen Abend, der wahrscheinlich nie wieder so in dieser Konstellation möglich ist. Es war einfach total weird. Es hat unglaublich gut funktioniert.
Ich würde gerne, ja, allgemein kurz mal beschreiben, worum es geht.
Ja, ich wollte diese Überraschungsmoment.
Ja, dann mach du das. Ich wollte dich nicht
eckeln. Es gibt halt in der Show in Bonn, in der Bonner Oper, gibt es halt so eine Art Reihe, das irgendwie ein paar Mal im Jahr, das heißt Quatsch, keine Opern, ist das Motto irgendwie seit ein paar Jahren. Und die Show heißt Max Mutzke and Friends. Und du weißt halt nur, der Mutzke macht irgendwas und ich kann mir da Karten verkaufen. Mehr weiß man nicht.
Also man weiß, es wird safe Musik geben.
Genau. Und er bringt so, und das macht er aber auch schon ein bisschen, das heißt, die Leute in Bonn vertrauen denen, das läuft doch eigentlich gut. Und der Max hat auf der Bühne erzählt, er musste eine ganze Tour absagen, weil Leute keine Tickets gekauft haben. Und Bonn ist so die einzige Stadt, die quasi zwei Abende hintereinander ausverkauft hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das terminlich lag, aber man hat jetzt das Gefühl, es geht wieder, ne? Was ja, so ein Tausender
Saal. Das war wie so ein Auftakt.
Genau, es war bumsvoll. Und
also das ist auch zum ersten Mal eine Doppelshow gewesen, ne?
In diesem
Rahmen. So, das war sonst mal ein einmaliger Abend, wo der halt einen Special Guest hat mit seiner Band und einen Gast eben.
Ja, manchmal auch ein Jazz-Trio. Du weißt es gar nichts, ne?
Wir können ja auch mal erzählen, wer sonst da so war.
Ja, also vor zwei Shows war Stefan Raab der Special Guest.
Und dann die SWR Big Band oder was war mal da?
Also einmal richtig, Barbara Schöneberger.
Genau, und er hat auch erzählt, das fand ich ganz geil, wie Raab den Special Guest damals.
Ja, ich war im Publikum.
Ja, geil, erzähl du.
Der hat halt irgendwie so einen Aufbau gemacht am Anfang, erstmal Mucke, dann so Hallo. Und dann so erklärt, ja, ich habe ja immer Freunde dabei. Und heute, und er hat irgendwie sowas gesagt, so, es war irgendwie schwierig, jemanden zu kriegen. Und dann habe ich irgendwie einen Kumpel gefragt, ob er eingesprungen ist. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie bla bla bla. Und dann meinte er, es ist Stefan Raab. Nee, Quatsch. Und allein als er das gesagt hat, war schon so kurz so, die Leute waren so richtig geschockt. So. Und dann aber auch, man hat irgendwie im Raum geschüttelt, dass die kurz geschockt waren und gedacht haben, das stimmt sowieso nicht. Ne? Und dann war so, hahaha, Witz. Ne? Und dann kam er halt doch raus. Ne? Und alle, das konnte man nicht glauben, dass der Raab sich dafür hergibt. So, genau. Und dann war das so ein Abend, ey, das war killer lustig. Die haben super viel improvisiert. Der Raab hat mal halt Schlagzeug gespielt, mal Klavier gespielt. Dann ist der Flügel kaputt gegangen und ein Flügelspezialist kam irgendwie eine halbe Stunde später und der hat dann da rumgeschraubt, währenddessen hat der Raab den unterm Flügel interviewt. Das war, weißt du, das war ein gefundenes Fressen für den.
Crowdwork auf der Bühne mit einem.
Ja, und dann wurden da auch so Karnevalslieder mit allen gesungen. Das war so, ey Junge, wir sind hier geil. In Bonn in der Oper und wir singen ein Karnevalslied. Jedenfalls, das war ist der Rahmen der Show. Und diesmal waren Jan und ich waren die Special Guests, ne? Und wir haben dann so gesagt, hey, total cool, ich kannte den
Max
Laden
auch. Max hat sich gedacht, wer könnte noch mehr abreißen als Raab?
Genau.
Jan und David.
Jan irgendwer und David irgendwas.
Und, Jan von Weide.
Und dann haben wir halt dazu gesagt, ne, ist auch gar nicht so lange her. Und weil das halt so eine Überraschung für das Publikum sein sollte, haben wir das auch nicht gepostet, stand nirgendwo und war ein bisschen inofficial. Und wir wussten halt die ganze Zeit nicht, was passiert. Weil die Leute wussten nicht, dass der Max sein neues Album spielt mit einer fetten Rock-Besetzung.
Junge, geilste Band.
Junge, Schlagzeug, Bass, Gitarre, teilweise Kontrabass. Junge, es hat einfach nur gescheppert. Und der hatte ja früher noch so Backing-Vocals, irgendwelche Streicher oder so. Und jetzt war einfach nur ein tighte Besetzung. Auch super coole junge
Gitarre,
Leute.
Schlagzeug, Bass, Keyboard.
Und dann kam irgendwann zu uns so die Nachricht, ja, also es ist schon mutig, dass ich euch mitnehme, ne? Nicht im Sinne von Qualität, sondern so, das ist halt eine Oper und die zahlen da über 50 Euro für ein Ticket.
Ja.
Und wir so, what? Ob die Hupe hören wollen, das wissen wir nicht, ne? Und dann war das halt so ein bisschen unter diesem Schleier, man wusste nicht, wie passt das alles zusammen.
Genau,
ne?
Weil das ist ja so, ich sag mal, eine Big Band kann Musik machen, ein Raab kann Musik machen, also ne, sonst ist das Thema mehr Musik.
Die Leute freuen sich auf Musik.
Und auf jemanden, den sie kennen. Und dann hat man natürlich so Zweifel, so okay, alles klar, wir haben so Nummern und dann haben wir das uns gebaut, dass wir da jeweils drei Nummern, dann zwei Songs wieder, so im Wechsel. Also auf dem Papier sah das ganz gut aus, aber dann war irgendwann, ich sag mal so 10 Minuten vor dem Auftritt, dachte man, ey, unterbreche ich jetzt einfach das Konzert
ja, mit weißt einem du, wann das
Wortbeitrag?
War? Ja, genau. Und die der Max hat zwei Songs gespielt und die Leute haben Standing Ovations gegeben.
Ey, ne? Das ging so ab.
Und dann, genau, dann hast du auch den Satz gesagt, ich crashe jetzt dieses wunderbare Konzert, ja. Weißt du? Und dann haben wir, ich glaube, das war es auch, der festgestellt hat, das ist halt auch total wichtig, was das für ein Rahmen ist, ne? Erstmal sind die Leute dann natürlich ein bisschen offener, aber was halt ultra wichtig ist, dass die Stühle haben.
Natürlich, dass die sitzen, Stehkonzert, forget it. Die gehen alle pinkeln und holen sich was zu trinken, wenn einer auf die Bühne kommt und was sagt.
Ja, die wollen auch nicht ruhig stehen.
Nein,
nee, nee. Genau, ja, und zuhören, man will abgehen.
Eine Oper ist sitzen und zuhören.
Ja, genau, deswegen, und dann muss man insgesamt sagen, es hat einfach so krass funktioniert. Hey. Es ist, alles ist durchgeballert ohne Ende.
Das war, als ob wir das brillanteste Konzept vorher in Seminaren durchdacht hätten und das war 2 Stunden vor der Show. Und
ich hatte Applausstellen an Stellen, wo ich noch nie Applaus hatte.
Ja.
Weißt du, wo du, was so Kleinigkeiten sind, so Side-Jokes, ne? Die ich teilweise auch gar nicht so mache.
Ja, und
die mir zu doof sind.
Ja, ich habe auch ein bisschen da improvisiert, also nicht viel, aber ne, es war halt auch schon ziemlich zeitlich alles so begrenzt, aber das war einfach, ich meine, Max hat uns wirklich einen roten Teppich ausgerollt, muss man sagen, und der findet da einfach die richtigen Worte und du merkst einfach, das Publikum liebt den, die sind seinetwegen da und die haben dem einfach vertraut, Junge, wenn du uns sagst, das sind deine Freunde, die sind gut, dann hören wir denen zu und finden die bestimmt auch gut, so, ne, das war die Haltung. Und dann kam ich da raus und dann sage ich 2 Sätze und ich dachte so, okay, krass, das ist ja, Junge, das macht Spaß, weil das gut kommt erst nachher. Nein, und das war einfach auch so, dann saß man da so an der Seite, während der andere die Band auf der Bühne war und ich habe mich auch immer so gefreut, ich habe mich für alle so gefreut, dass die bei Max standen, dann sehe ich den David da vorne stehen, wie der da seine Nummern erzählt und ey, und ich liebe das, wenn die Leute sich da totlachen, weil ich einfach weiß, geil, ich liebe, dass die das raffen, was du da machst, obwohl die eigentlich Karten für ein Konzert haben und trotzdem so am Start sind und dir zuhören und uns zuhören, ey, das war einfach unglaublich, das war wirklich.
Ja, und da, man war auch richtig melancholisch danach und man dachte so, ey, das ist jetzt gleich vorbei.
Ja.
Ne? Ja. Wir hatten dann zwar eine Double Show und so und dann, genau, und dann, also jeder hat von uns 3 Nummern gespielt, wir hatten auch so, im Ablauf haben wir halt so auf Anmoderation irgendwann verzichtet, sondern die ganze Bühne wurde schwarz, black. Dann sind wir auf unseren Spot geschlichen, dann kam so ein Lichtspot auf uns und dann haben wir einfach angefangen. Es gab nicht die ganze Zeit so eine, und jetzt nochmal für euch, der Lustige, weißt du, wie ein Karneval, sondern einfach, wir haben uns da was überlegt. Und dann war das Ende, also wir haben dann nochmal eine Zugabe gemacht, alle nochmal raus. Junge, wir haben die ganze Zeit Standing Ovations gekriegt. Das war, also wir alle.
Ja, hat danach gedacht, okay, nur noch so ab jetzt.
Max, kann deine Band immer meinen Warm-up machen? Und dann war die Schlussnummer, dass Max sagt, oder willst du das vielleicht sagen?
Ja, das war Weltklasse, Junge. Wir hatten ein Sahnehäubchen für den Schluss aufgehoben für die Leute. Wir waren die Torte. waren wir auf die Bühne gekommen, verbeugt und so weiter. Und dann gab es eine Zugabe und Max hat gesagt, so, es würde mir sehr am Herzen liegen, wenn wir drei jetzt noch vielleicht zum Abschluss ein Lied singen.
Und ich so,
David, Und ich so, ja, nur wenn er David mitmacht.
Nur wenn Kebekus mitmacht,
habe ich das? Ich weiß nicht.
Ich dachte, das wäre das Brillante.
Das weiß ich nicht. Kann sein, dass es Zufall war. Nur wenn der ein Kebekus.
Nur wenn Kebekus mitmacht, so hast du das gesagt.
Echt? Ach, siehst du, habe ich das intuitiv richtig
gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin, ihr wollt mich nicht singen hören. Ach komm, David, ach komm.
Publikum direkt ermutigend geklatscht.
Ja, dann ich so, nee, bei uns in der Familie singt eigentlich immer jemand anders. Und dann ihr so, wer denn? Ich, ja, also mein Vater ist im Publikum, der kann ganz gut singen. Und da war so ein bisschen.
Ja, aber wenn der ist da oben, der sitzt da oben irgendwo, bis der hier unten ist.
Ja, komm, Caroli, mach du. Und dann kam Caroli raus.
Das war geil, weil es hatte so ein Kinderzimmer. So habe ich mir das bei euch zu Hause vorgestellt. So, Caro, kannst du das machen? So einfach so nach hinten grüßen. Da kam Caroli auf die Bühne einfach aus dem Hintergrund und alle waren so.
Ja, das war abgefahren.
Ja, und das war natürlich super geil.
Und
dann haben wir.
Dann hatte Max irgendwie die Idee, es wäre witzig, wenn wir Weihnachtslieder singen. Und wir haben alle. Oder ich hatte mir schon gedacht, hä, warum? So. Und die Leute finden das ja schon scheiße, wenn man sagt, ey, habt ihr die, es gibt wieder Nikoläuse im September im Rewe. Und alle sind so, die Zeit verfliegt, wer mögen das nicht, ne? Und dann haben wir so aus Scheiß, auch schon lustig, ne, wurde so anmoderiert, ey, weißt du was, Jungs, Leute, wir haben hier die Lebkuchen im Rewe gesehen, meine Caroline, wir haben jetzt richtig Bock, ein Weihnachtslied zu singen. Und alle so, wir haben richtig gespürt, die wollten das nicht.
Wobei, haben wir dann völlig ungeprobt, mehrstimmig irgendwie
extra schlecht,
so also
ein bisschen lustig, blödelhaft.
Das war so wie so ein Laienchor.
Ja, und dann so, nee, das war irgendwie nichts, Leute. Wir müssen was anderes machen. Und Caroline, ja, noch ein anderes Weihnachtslied. Stille Nacht.
Ja.
Und das, gut, hat Max natürlich Weltklasse gesungen.
Das ist vor allem mal geil. Der kam, der ist mal so rausgepiekt, ne, mit seiner Soul Power da.
Ja, wir wissen.
Ich kenne noch einen Weihnachtswitz. Und dann haben die zwei noch einen Song gesungen und das war gut, ey, das war einfach.
Genau, dann haben die noch so einen richtig guten, emotionalen Song zusammengesungen.
Schönes Duett, ja.
Und die Leute dachten nur, was ist das für eine sicke Show?
Ja, es war geil. Und ich finde es so geil, dass wir, die irgendwie miteinander befreundet sind, weißt du, jeder kann irgendwie so was, das, was er macht. Ja, lass das mal zusammen machen. Mhm. Und dann ist es halt auch so krass, weil wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was die Tickets kosten, aber weißt du, wenn ich dann sehe, ja, 50 Euro, machen einen dicken Perlenkette an, hat rote, einen roten Blazer angezogen, sitzen sie dann da und wir so zwei Stunden vor der Show, ja, was machen wir eigentlich? Ja, so und so, ja, papp, das wird schon passen. Ey. Und dann kommt da sowas bei rum, Junge, und das war einfach nur geil.
Junge, boah, haben wir uns gerade gefeiert. Junge, wir müssen noch über die erste Reihe reden. In der ersten Reihe war, irgendwann hat man so, es ist ja immer, wenn bei einem Musikkonzert die Leute sitzen, ist das halt so eine Sache, ist halt speziell, ne?
Ja.
Oder ist einfach anders wie bei einem Stehkonzert. Und wie gesagt, die haben halt nach zwei Liedern was Standing Ovations. So. Und auch nicht unbedingt für den Song fürs Tanzen aufgestanden, sondern einfach nach dem Song zum Huldigen aufgestanden. Yeah. Ne? Das ist auch eine Standing Ovation. So, und da war sitzend während den ersten Songs, war in der ersten Reihe einfach eine Frau mit einem Kurzhaarschnitt und einer eckigen Brille. Und die hat ihren Kopf zu der souligen Rockmusik geschwungen und hin und her.
She was on fire.
She was so on fire. Und es war so ansteckend, wie die Stimmung verbreitet hat.
Das war Rita Süßmuth.
Das war Rita Süßmuth auf einem Rockkonzert, sitzend. Ja. In einem Pullover. Ja. Und das war so nett. Ne? Da habe ich so gedacht, ey, wie viel Spaß kann man, wie viel Freude kann man ausdrücken?
Ja.
Ne? Und dann man hat das Gefühl, ey, die freut sich da einfach das ganze Jahr drauf. Dann wurde das so viermal verschoben. Junge, die Alte hat sich richtig gefreut.
Oder schon die vierte eckige Brille gekauft.
Das war wirklich Weltklasse.
Ja, das war geil. Aber wir hatten auch wieder den König, ne? In der ersten Reihe beim zweiten Konzert hatten wir in der Mitte. Wirklich der
Mitte. Mir ist der gar nicht aufgefallen.
Mir schon. Mann.
Bei mir hat er wahrscheinlich
Mundwinkel nach unten, der weiße, ich habe seine Gedanken gelesen, ich bin eigentlich schwer in der Hinrichtung gekommen, aber die findet offensichtlich, ist die auch verschoben worden.
Ey, dann er hat einfach nur Opa gesehen und gekauft, ja, das war das.
Hat Max gesagt, dem Max ist auch aufgefallen, aber Backstage kriegt, ja ey, warum gibt's denn immer den einen Mann, der mit verschränkten Armen da vorne sitzt?
Ich glaube,
und meinte, dann kam, pass auf, und, dann, das war nicht, und als Caroline auf die Bühne kam, weißt du, was der gemacht hat? Hat er sich eine Maske aufgezogen. Was? So mehr, ich muss mehr Abstand.
Das ist natürlich nicht jedes Mal, ne? Aber es ist, glaube ich, es kennen viele Leute, die auftreten, das hast du halt manchmal. Ne? Ja, ich glaube wirklich,
eine Nummer drüber.
Es gibt, glaube ich, der ist so angepisst gewesen, ich analysiere das jetzt mal schnell, weil der natürlich
was, Giesinger wollte.
Nee, weil der natürlich da irgendwie deplatziert, passt auch einfach nicht in die Show. Und das ist passiert, weil der hat wahrscheinlich Opa gesehen und hat gekauft und die sitzen natürlich auch immer vorne in der Mitte, weil der ein richtig krasser Opernfan ist.
Oder Opa, der hatte Opa.
Ja, oder das. Und der hat sich so auf dieses oder andere das gefreut, dass der dafür gesorgt hat, dass der in der Mitte in der ersten Reihe sitzt. Ja. Und wenn du dann nicht kriegst, was du erwartet hast, natürlich ist er enttäuscht, tut mir dann auch leid, aber der ist ein richtig, so ein krasser Opernfan, dass er sich in die erste Reihe geschmuggelt hat. Und weil das 50 Euro gekostet hat und die anderen neben ihm besetzt waren. Nur
vorne mit war das teuerste.
Ja, da kannst du dich nicht so rauswieseln, so einfach, da schämt er sich. Ja, komm, ich ziehe einfach eine Fresse und
Ich zeig dir das anders.
Ja, das war schon ein bisschen absurd.
Das ist ein Vorgeschmack auf die Mail, die noch kommt.
Und das ist übrigens unter großen Comedians oder großen Stars, so Bühnenleuten, ist das so das eine, was sie nie handeln können. Weißt du, der Freak-Fan, der immer kommt und immer in der Mitte sitzt vorne und der irgendwie so creepy ist, ne? Und du kannst das nicht verhindern, der kauft sich halt einfach ein Ticket. Dann kommt. Und ich habe mal gehört von irgendwie einem Trashy-Comedian, weißt du, die Trash-Leute haben auch dann spezielle Fans, ne? Wir haben ja nur quasi Medizinstudenten.
Ich spreche die breite Masse an.
Naja, also so, ne, wir haben ja, ich sag mal, gefühlt so Leute wie wir, irgendwie nicht unbedingt alt und auch nicht ganz jung, so. Ja. Und es gibt aber Leute, die haben halt so creepy Fans ganz viel, weil die ganze Scheiße im Privatfernsehen gucken und lieben und den daher kennen, weißt du? Und da handelt man das so, wenn du so zu viele Vögel unter deinen Fans hast, ne, dann musst du die geschickt quasi in deine Bubble holen. Du musst dann geht irgendeine aus der Agentur hin und sagt, ey, ihr seid so unsere Special Guests, ja, ab jetzt kriegt ihr immer Karten umsonst von uns.
Hinten.
Ja, und dann sitzen die einfach nicht mehr in der Mitte, sondern die kriegt die Karte umsonst und wo Junge, man nicht so,
so
richtig
macht man
so
das?
Macht man das.
Geil.
Und dann kriegen die immer da, und wenn ihr ein Geschenk mit habt oder was, ne, schön hier, stellt das da ab, wo wir das dann.
Wir haben draußen Eimer aufgestellt, da könnt ihr die reinlegen.
Ja, so macht er das. Das ist halt ein Agenten-Move. Ne?
Ja, ja, geil. Ja, und dann ist es auch mal geil, wenn du, Junge, da ist man dann auf so einer, nach so einer Show, weißt du, da hast du so Aftershow-Party oder trinkst noch was. Oder dann ist es, oh, 1.30 Uhr, ab nach Hause und dann stehen da noch welche vor dem Laden, Alter. Und kleines Shoutout an die beiden. Aber das machen, klar.
Ja, Birgit und Birgit waren noch da.
Ich fand das super, dass sie beide so hießen.
Das war Weltklasse.
Birgit und Birgit, wir grüßen euch. Wir gehen davon aus, dass ihr nicht auf uns gewartet habt, aber es war toll.
Junge, ich habe ein unterragend.
Oh, und das yes.
Wirklich, ich möchte jetzt diese Rubrik präzisieren.
Bitte.
Und zwar, wir sagen innerhalb des Podcasts, Jan.
Ja.
Sagen wir schon so des Öfteren Dinge, die uns missfielen.
Ja.
Und uns ärgerten.
Ja.
Deswegen die unterragend Rubrik muss präziser werden. Das muss quasi eine richtig beschissenes Produkt oder so Tatsache, Umstand sein.
War das nicht bislang immer so?
Nee.
Nee? War dir das zu allgemein?
Ja, das war mir zu allgemein, ja.
Okay, präziser.
Weißt du, was richtig unterragend ist?
Ja.
Dass wenn du mit dem Handy irgendwo bist, ja, und du die viel Geld für viel Datenvolumen hast. Du hast Datenvolumen. Du bist in Köln. Du hast Empfang. Aber aus irgendeinem Scheißgrund funktioniert nichts mehr, was mit Internet verbunden ist. Kein Podcast, kein SMS. Alles ist irgendwie kaputt. Und dann ist, weil sich die Scheiße immer mit irgendeinem random WLAN verlinkt. Und dann musst du das WLAN ausstellen, um deine Datenvolumen zu benutzen. Das ist so dämlich krass beschissen unterragend. Das ist so dumm.
War das
weißt
jüngst
du?
Passiert? Das klingt noch sehr frisch.
Ich vergesse das. Ich bin immer so aufgewühlt, dass ich es nicht schaffe, das aufzuschreiben. Weißt du, ich bin einfach so abgefuckt. Und dann ist das so, ey, ich habe noch 12 Gigabyte weißt du, Daten und dann kann ich keine WhatsApp verschicken. Wo du denkst, was ist mit euch, ihr Programmieraffen?
Aber warum ist das so? Wieso macht das mit Netzen, die man nie hatte? Also
ja, und wenn du dann das WLAN ausstellen willst, zumindest beim iPhone, ist es so, dann kannst du nur vorübergehend in der Nähe ausstellen. Ja. Damit das, wenn du irgendwie einen Schritt machst, sich wieder irgendwo
Ist der sein Handy gerade in die Ecke?
Das war unterragend.
Unterragend. Unterragend von meiner Seite geht an eBay Deutschland.
Schaut.
Ey, das war eine richtige Story. Ich habe mir gegönnt. Ich habe es mir verdient.
Du hast ja alles
ging
verdient.
Wieder los.
Yeah.
Das war meine Gloria-Belohnung sollten neue Air Jordans werden. Denn man kann nicht nur mit einem Paar Air Jordans NBA-Karriere machen.
Mhm.
Also brauchte ich noch eins. Und dann habe ich mal so geguckt und die Dinger sind ja immer noch schweineteuer. Ich glaube, das ist seit The Last Dance, ist das immer noch ein Ding, diese. So, aber so, wir reden hier von 500-600 Euro, wo ich denke, was? Mach doch einfach ein paar mehr davon und dann können sich mehr Leute kaufen. Egal. Und dann habe ich gesehen, so, ich sag mal, normalen Preis für Markenturnschuhe. Da dachte ich so, ah, okay, krass, ja. Dann habe ich sie bestellt und dann eBay wirbt mit dem eBay-Echtheitszertifikat. Das ist tatsächlich ein kleines Siegel. Das ist so ein Plastik. Chip, da ist auch irgendwas drin, ich weiß gar nicht was.
Das wird dann mitgeliefert.
Ja, das wird erst dahin geschickt, dann sagt, und da wäre ich immer, wer das ist, der dann sagt, ja, ist echt, weg.
Okay.
So, dann kamen diese Air Jordans, die bekannten Zoom Air Jordans bei mir an. Nirgendwo stand Nike, doch, auf dem Karton stand Nike. und unten auf der Sohle auch, aber alles daran war, das sah aus wie ein Schuh, der zu früh vom Fließband genommen wurde. So, ich sag mal,
zu Ende genäht.
Genau. Der sah aus, als ob der einfach nicht zu Ende genäht wurde. So, das war irgendwie so die Schlussverarbeitung, der Prozess, in die Maschine ist ja nicht mehr reingelaufen. So. Ja. Und die sind in den Karton alle vorher. Das ist so ausgemusterte Kacke, ne?
Furchtbar, Leute.
Und jetzt schreiben wir Zoom drauf. Ich weiß nicht. So, dann habe ich.
Aber vielleicht ist das Echtheitszertifikat, das ist echt ein Zoom Air.
Ja, vielleicht.
Nur in einem Karton geliefert.
Ja, weil das, ich habe das dann gepostet und mich darüber beschwert. Und dann bei Instagram habe ich eine Story mit dem Schuh gemacht. Junge, das war einfach, weißt du, diese Lasche oben, die war nicht zugenäht, das war einfach offen und da war heller beiger Schaumstoff und so franselige Fetzen. Also weißt du, es war so, was ist das für ein Schuh?
Ja.
Und eben dieses Zoom hat mich irritiert, anstatt der Markenname. Und dann habe ich mich beschwert, dann haben mir Leute geschrieben, so, doch, es gibt auch Zoom, das ist ein, das kann nicht sein, dann habe ich das wieder zurückgenommen und gesagt, oh, ich habe dazugelernt, es ist doch ein echter. Und dann dachte ich so, ja, ich gucke mir den nochmal an, Junge, und dann habe ich, das ist einfach ein Schrott aus, ich weiß nicht, welchem Land gewesen.
Hm.
Der, warum ist das erlaubt und warum gibt es dieses Echtheit? Weil das ist ja das, deswegen kauft man ja, weil man weiß, ah, da checkt jemand für mich. Gut, dann habe ich den ganzen Heckmeck nicht damit. Und wer winkt das Ding durch? Ja.
Ey, ich habe das Bild gesehen und die Tatsache, dass du dir diesen Schuh überhaupt gekauft hast. Ja, das sieht aus wie eine Milka-Version von Air Jordan.
Das stimmt.
Hellen Lila.
Milka Mint.
Ja, helles Lila, weiß. Kann man das anhaben wollen?
Ja, will ich. Ja, jedenfalls sind diese Schuhe, ich habe sie zurückgeschickt, das Geld zurückbekommen und mir neue gekauft. Weißt du, was ich mir gekauft habe?
Die teuersten, die es gibt?
Nein, Reebok Pumps. Kennst du die noch?
Sind die mit einem Basketball?
Ja, die haben so einen halben Basketball, Happen Basketball.
Ja.
Vorne drauf, da kannst du deine, dann, wenn ich irgendwann bei der NBA bin, möchte ich nicht umknicken. Dann wird der Fuß nämlich stabilisiert. Die hatte ich früher, ich glaube, ich war 12 oder so oder 13, da waren die total angesagt. Jeder wollte Pumps haben. Gab so direkt irgendwie von LA Gear, gab so die, ja, mach auch einen Pumpen. Ja, ja, nicht die, ich will die mit dem Basketbällchen. Ja. Hat mein Vater mir von der Dienstreise aus Amerika mitgebracht, Junge, proud as fuck, zur Schule gelatscht. Eine Woche später ins Zeltlager mit den Pfadfindern in Frankreich, geklaut.
Ich hatte mir noch was aufgeschrieben.
Entschuldigung.
Achso, ich denke schon die ganze Zeit an das, was ich sagen will.
Mir wurden diese Schuhe geklaut, mit 12. Weißt du, ich habe so geweint, Junge. In Frankreich im Zeltlager, alleine. Ich war nicht alleine.
Waren das dann so Schuhe, die man dann nicht mehr kriegt? Oder?
Ja, das waren aus Amerika mitgebracht von meinem Papa und dann habe ich neue gekriegt. Wieder geht die Geschichte gut aus.
Ich wollte,
das war unterragend.
Schon wieder.
Ja.
Das war mir zu allgemein.
Du hast nicht gesagt, welcher Zoom. Okay.
Ich habe mir mal. Also wo wir in der Szene oft drüber reden, oder sagen wir mal, jetzt liegt ja gerade so ein bisschen in der Luft, in der Comedy-Szene ist ja ganz viel, hier wird durchgerüttelt, sage ich mal.
Ja.
Und wir haben ja eben von Bo Burnham erzählt und ich habe auch gesagt, dass die da viele Leute sich da auch bedient haben an seiner Art und seinen Nummern. Naja.
Ja, das ist so ein Punkt.
Ja, und ich habe das auch in Berlin mal besprochen, in dieser Open-Mic-Welt, also so zwischen den Shows, einfach mit ein paar Leuten und es war auch einfach nett, ne? Und es gab ja mal so eine Facebook-Gruppe, die hat so ein paar Comedians geleakt, weil die irgendwas geklaut haben oder die wurden so, wie heißt das?
Stohlen.
Nee, irgendwie so angemault. Hier, du hast das geklaut, da. Und dann so.
Bevorworfen.
Und dann war so, wurde so ein Video gepostet mit Original, irgendwie Russell Peters und daneben ein anderer deutscher Comedian. Oder irgendein Brite und dann irgendein anderer Comedian von uns.
Den wurde das unterstellt.
Genau, unterstellt, meinte ich. Ja. Und dann kam auch teilweise so so Reaktion aus der Branche. Dann hieß es so, ja, die Nummer hat uns ein Autor geschrieben und der hat das halt geklaut, wir wussten das nicht.
Mhm.
Kann ja sein, ist aber natürlich auch ein ganz guter Move sein, um so ein bisschen eine gute Antwort zu haben. Und dann ist das irgendwie so aus der Welt. So. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal hier mit dir besprechen, was das bedeutet, wenn jemand eine Nummer klaut, weißt du? Weil man muss sich das einfach mal überlegen. Das ist, glaube ich, für viele Zuhörer ist das so nicht so klar, wie schlimm das ist. Weißt du, wie was da wirklich passiert? Und zwar ist ein Beispiel, ich habe ja erklärt, wie das in der amerikanischen Comedy-Szene ist. Und in den kleinen Teilen ist es ja hier auch so, dass du einfach ganz, ganz lange brauchst, bis du so deinen Stil gefunden hast alleine. Dann brauchst du ganz lange, bis du so aus deinem Programm so ein goldenes Nugget rausschaben kannst, was dann für 5 Minuten einfach ein geiles Bit ist. So. Weil viele Leute haben ja auch im Programm, gute Leute, das einfach sich total gut erzählt über eine lange Strecke, aber du kannst das nicht in 10 kleine Häppchen hacken. Mhm. Weißt du, du hast dann vielleicht so, bei mir war es halt ganz lange diese Umweltnummer oder die Jesusnummer, das ist halt so ein abgeschlossenes Ding, aber viel ist auch so fließend und einfach lang, da kannst du nicht einfach so reinhacken. Das ist eine
Geschichte halt,
genau.
Ja.
Und es wird halt nur bei den ganz Großen geklappt. Oder sagen wir es mal so, wenn bekannte Leute eine goldene Nummer von einem Ami oder einem Briten klauen, dann wird halt so von der Fernsehbranche, ist das halt immer so, ja, ist mir scheißegal, wo der seinen Inhalt her hat. Hauptsache, der funktioniert und wir machen die Hallen voll und die Shows voll, die Quote ist gut. Und viele Produzenten sind ja auch so, der Inhalt ist mir da kackegal. So, das ist ja auch irgendwo ein Business. So, weißt du, ich bin auch kein großer Comedy-Fan. So ist das ja auch oft, ne? Ja. Und mir, ich habe immer das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Comedian ein goldenes Bit von jemandem klaut, ne, von einem Briten oder so, dann, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, du nimmst einfach, der blockiert die Szene, wie die sich organisch entwickeln würde, weil du hast dann irgendwie so einen jungen Typ, der eine Nummer spielt von einem, der das seit 30 Jahren macht, weißt du, der 30 Jahre gebraucht hat, bis der dieses goldene Nugget entwickeln konnte, von seiner Haltung her,
ja, klar.
Von ganz vielen Shows, wo die immer gewachsen ist, und der, dann nimmt das einfach irgendeiner und nimmt quasi auch, ich weiß gar nicht, wo ich da mit hin will, du blockierst einfach den Platz für jemanden, der eigenes Zeug macht. So.
Ja, natürlich.
Und dann kriegt quasi einer, wird so gesehen, alle denken so, wo hat der das goldene Bit her? Dann wird er irgendwo, weißt du, kriegt irgendwelche Spots irgendwo, wo eigentlich jemand sein könnte, der das wirklich
bis dahin entwickelt hat.
Ja, es ist so schlimm. Und für uns, ja, ne, für die Szene, halt alle wissen
Weg,
das.
Ne? Weißt du,
alle
wissen
das.
Ja, ja.
Und es ist halt auch ganz oft so, das passiert dann nichts.
Es bleibt einfach in der Szene, ne? Es ist halt da, bist du dann halt verschrien und dann hast du da deinen Ruf weg und dann finden das alle Kacke.
Ja, weißt du, zum Beispiel.
Ja, aber es ist.
Wie viel Otto von Steve Martin geklaut. Das ist halt mittlerweile einfach egal, weil das 50 Jahre her ist.
Und ich glaube, dass man, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet. Ich glaube, das war einfach, als es das Internet noch nicht gab, dass dann, die haben dann irgendwas gesehen in Amerika, England, was weiß ich. Und dann haben die gedacht, ey, das wird ja nie einer in Deutschland sehen, wenn ich das nicht mache.
Wie schade ist das?
Ja, ja, ich glaube wirklich, dass das eher die Haltung war
dahinter. Ja, ja,
und dann haben die das mitgeschrieben und das ins Deutsche transferiert und dann
Tatatata.
Klar, ist es auch nicht rechtens und ich weiß nicht, ob sowas jemals Konsequenzen hatte, wenn dann sowas irgendwie, also ob es da, also wenn die davon hören, ob die das stört, dass das einer in Deutschland oder ist das für die,
ich
ist Deutschland überhaupt?
Genau, ich habe, weißt du? Junge, ich wurde einmal so anmoderiert, wo wir zusammen in einer Mixshow waren, habe ich gesagt, Junge, das ist einfach eine Nummer von Seinfeld, der war einfach in den 90ern der erfolgreichste Comedian der Welt, weißt du, und wenn du von dem klaust, ist es so, Junge, was ist mit dir?
Ja, es geht jetzt einfach nicht, also es ist so, man, Junge, du brauchst ja nur den Namen dann einzugeben und dann wird dir ja, sagen wir mal, reden wir von einem Netflix-Special jetzt von Bo Burnham.
Ja.
So, dann ist er, und dann kommt unter, könnte dir auch gefallen, das Ding auf Deutsch in Kacke.
Ach, Junge, es ist so schlimm. Und du bist dann auch irgendwie, das ist ja auch eine andere, jetzt mal die andere Seite gesehen, wenn du als unfertiger Künstler, der halt einfach noch nicht seit 30 Jahren auf der Bühne steht oder noch nicht seit 10 ist, glaube ich, eine gute Zahl. Na, Seinfeld hat gesagt, der wusste die ersten 10 Jahre nicht, was er macht. Er hat einfach gemacht und irgendwann hat er gemerkt, so, ah, so nach 10 Jahren wusste ich so, ich mache das immer so, das mache ich nicht, weil, das mache ich, weil. Sondern hast du dich irgendwie gefunden, ne? Und wenn du als unfertiger Künstler dich bedienst bei einem durchentwickelten Ding, das ja auch zum Beispiel von einem Briten aus seiner Geschichte sich entwickelt hat, weißt du, der hat ja auch einen Weg, warum er dieses Thema auf die Bühne gebracht hat, ne? Der nimmt sich das einfach, der deutsche junge Comedian, und schränkt sich künstlerisch ja auch total ein, weil die Leute jetzt denken, du bist der sowas kann.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja.
Es ist so bescheuert.
Ja, es ist ein Thema und es ist aber auch, also, man kann nichts daran ändern und es passiert.
Ich habe mal mit einem Kumpel überlegt, irgendwie so eine Webseite zu machen, wo man das einfach so zeigt, wie, gar nicht so, hier, den dürft ihr nicht mehr gucken oder dürft ihr nicht mehr mögen, aber so, es ist so krass, das hier war, gibt's in 100-mal besser in Original. Weißt du, ja, ist so, warum macht ihr das?
Ja, es ist, also mir ist das auch mal vorgeworfen worden, einmal mit Synchron, weil das Thema halt manchmal behandelt wurde, aber dann, also weißt du, das war halt einfach so ein Privatding.
Und mit Louis C.K. auch, ne?
Mit Louis C.K., genau, da, und zwar wie der mit seiner Tochter, seinem Kind, ich weiß nicht, Verstecken spielt. Und das ist, das habe ich nie gesehen, ne? Ja. Und ich habe das daraufhin, nach dem Vorwurf, habe ich mir das angeguckt und dachte so, holy shit, das hätte ich auch geglaubt, dass ich das geklaut habe. Weil
du hast es aber noch rausgenommen, ne?
Nö.
Machst du den noch?
Ja.
Okay.
Es ist auch anders.
Das, Leute?
Nein,
das Schwein?
Es ist die Basis. Ja, es ist, ey. Nein, es ist einfach jeder, der ein Kind hat, ein Dreijähriges und mit dem Verstecken spielt, dem passiert das einfach.
Ja, aber
weil
warte
das
mal.
Kind das Spiel nicht beherrscht.
Bei dir ist das ein Witz, der sich ähnelt.
Ja, ja.
Und nicht ein 10-Minuten-Opening-Bit, Junge.
Ja, und das war halt wirklich so ein Ding, wo ich dachte, ach krass, ja, das ist halt, ja gut, ich hab das einfach erlebt, so wie das war. Und es ist.
Ja, warte mal.
Manchmal gibt es einfach Parallelen.
Ja, und du halt hast auch schon vorher das Kinderthema gehabt ohne Ende.
Ja.
So, das ist ja auch irgendwie deine Welt. So. Und wenn dann ein anderer Familienvater, das kann man ja noch erkennen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, es ist einfach, manchmal passt es einfach nicht. Und du denkst so, wo hast du dieses goldene Bit her? Und dann denkt man so, ach, daher.
Ja, manchmal wird man drauf gestoßen.
Ja.
Ja, oder man erzählt jemandem davon, ey, hast du die Nummer von dem und dem gesehen? Ach so, das ist das gleiche wie bla bla bla. Ach ja?
Ja, und wir haben jetzt
man
gemerkt.
Man guckt nach und sieht es, denkst, ach krass.
Ja, wir haben das ja eben geguckt und ein Kumpel von uns, die, das ist auch einfach zu anstrengend, sich da das so zu spreaden, weißt du? Dann kriegst du ganze Hate-Mails von den Agenturen oder gegebenenfalls Sender und musst dich dann mit denen aussetzen. Dann kommst du auf irgendeine schwarze Liste. Dann komm ich auf eine schwarze Liste, weil der irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen hat. Weißt du, in der Comedy-Szene geht es gerade viel um Gesetze und juristische Sachen. Es gibt einfach Sachen, die werden nicht abgedeckt, so in der Scheißwelt. Und ein Gag-Clown oder eine Nummer-Clown ist einfach künstlerisch, das ist so schlimm. Es ist einfach so schlimm.
Und das ist ja, du hast ja auch gerade gefragt, hast du das rausgenommen und so? Und ich dachte, nein, ich habe das ja nicht geklaut, weißt du, deswegen habe ich es nicht rausgenommen. Wenn ich,
Das ist auch nicht, es ist nein, auch ein bisschen weit weg.
Ja, es ist halt das gleiche Grundthema und das ist egal. Aber es hat sich trotzdem schlimm angefühlt für mich, weil ich dachte so, ja, kann ich das jetzt noch, ja, dann denken ja die Leute das. Also, weißt du, und das hat sich schon für mich schlimm angefühlt. Und dann denke ich so, ey, wie fühlt sich das an, wenn du das bewusst machst? Das macht doch, du musst doch die ganze Zeit nur hoffen. Hoffentlich merkt das keiner. Also, du musst das schlechteste Gewissen
oder
der Welt
manche
haben.
Oder stehen,
ist es scheißegal, ne?
Ja, manche stehen vielleicht drüber.
Dir muss es scheißegal sein, weil du, sonst kannst du das ja nicht machen.
Ja,
wenn du kriegst das doch gar nicht über die Lippen, wenn du, wenn dir das nicht einfach kackegal ist.
Bei Netflix ist es ja noch so, dass die irgendwie super picky sind und sagen in den Verträgen, das darf nirgendwo, alles aus dem Special darf nirgendwo gesendet, gestreamt, irgendwas sein. Und denen könnte man mal einen Tipp geben, wer eventuell ein anderes Netflix-Special nochmal gemacht hat.
Ja.
Ist euch das so, liebe Zuschauerinnen, ist euch sowas
Nerde
egal oder interessiert euch das?
Ja.
Oder
hallo.
Wollt ihr einfach nur eure Wohnung sauber machen?
Junge, sind wir schon bei einer Stunde angekommen? Wir sind ja richtig on fire. Ich will noch was Überragendes loswerden. Und zwar, wir erinnern uns an meine Geschichte, als ich mal baden war und es für eine schlaue Idee hielt, mein Handy in das Seifenwasser zu tunken, um eine Insta-Story zu machen mit Schaum. Wasserdicht ja, schaumdicht nein. Handy kaputt. Also abgegeben, repariert, neues Display, egal.
Besser als vorher, das war von mir, Leute.
Überragend, das funktioniert wieder. Nee, und dann habe ich irgendwann, manchmal hat man ja so Sachen, die will man immer mal machen, die stören aber einen nicht so sehr, dass man das am nächsten Tag macht. Sondern ist sowas, das muss ich nochmal machen, stimmt, da wollte ich mal was machen. Also irgendwann merkst du, das Display ist trotzdem nicht in Ordnung, da muss ich immer, das hat ja so eine komische Hard-Touch-Funktion, also wenn du physisch feste drauf drückst, ne, dann aktivierst du da beim iPhone zumindest was und dann war das aber so empfindlich, das war dann so brr, 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 also ne, das war so, das soll nicht so sein. Und immer, wenn ich abends im Bett oder was, noch was gucke und wenn eine dunkle Umgebung ist, dann sind alle Schwarztöne auf meinem Handy grün. Mhm. Das war nicht mehr schwarz. Und dann dachte ich so, da erkennst manchmal dann nicht mehr richtig Sachen.
Ich muss das mal mit Soapy Water auswaschen.
Jetzt ist es wieder schwach. Nee, und dann, das war aber sowas, wo ich, ah ja, da muss ich mal, da muss ich nochmal, das habe ich ja von denen gekriegt, das Display, da habe ich ja noch Garantie, da muss ich mal hin. Ja. So, und dann war vorgestern, war der Tag, da muss ich mal hin, da war ich da, hab's abgegeben, hab beschrieben, das Problem, ja. Ich so, ich habe die Rechnung nicht mehr, aber habt ihr bestimmt noch im System, ja. Garantie war bis gestern.
Ach so,
ja, krass. Ich so, was, echt? Ja, hier, 6. April, oder ich war am 6. Oktober, da waren jetzt irgendwo ein paar Tage da.
Kannst du dann nicht?
Ich so, ernsthaft?
Kannst du das nicht ja. trotzdem?
Ich so, ich komme immer hier hin, wenn was mit dem Ding ist. Ich hoffe sehr auf eure Kulanz. Da meinte er, komm, guck uns das mal an, lass uns halt mal hier das Handy.
Welches Handy?
So Scheinchen rüberschieben, weil das teurer als das Display ist.
Brillant.
Nee, und ja, kommen wir direkt zum Überragend. Als ich das Handy abgeholt habe, war ich so, so, wie machen wir das jetzt mit der Garantie? Da meinst du, ey, Junge, so ein junger Typ, ne, Verkäufer, im Ernst, meinst du, ich bettel mich jetzt hier mit dir wegen einem Tag? Natürlich schenke ich dir das Ding. Ist doch klar, du bist einen Tag zu,
wie heißen die, kommen wir auch Shoutout.
Ja, das wollte ich jetzt sagen. Shoutout an Phone Care auf dem Karolingerring in Köln. Ich habe dem gesagt, Junge, das finde ich richtig geil, vielen Dank, du musst das nicht machen, ich weiß, dass du das nicht musst.
Hörst du das? Wehe, du machst das nochmal.
Ich habe gesagt, ich habe einen Podcast, der okay bis gut läuft. Da werde ich das erwähnen. Da haben wir die Kategorie unterragend und du wirst überragend. Phone Care in Köln. Leute, wenn was mit dem Handy ist und die Garantie, das ist den Scheißegal mit der Garantie.
Idioten. Wenn ihr mal ein Handy geklaut habt, dann gebt uns einfach da hin. Lasst die Nummer so wegschaben. Die machen alles. Ja, wir haben schon wieder einen Shoutout verkackt. Ja, aber das Ausgeschnittene können wir dem schicken.
Nee, das war gut. Vielen Dank dafür. Das ist schon wieder eine sehr positive Geschichte zum Abschluss.
Ja, ein gutes Ende ist gut.
Ja. Leute, das war eine Folge.
Genau, würde mich freuen, wenn ihr irgendwie uns mitteilt, ob euch das auch so zu Herzen geht, wenn jemand einen Witz klaut. Und für den Spoiler entschuldige ich mich erstmal nicht, aber wenn ihr das auch kacke fand, könnt ihr mir das schreiben. Und wenn ihr mal was Nettes, komm, nett kriegen wir eh.
Ja.
Könnt ihr uns immer schreiben, wir antworten. Und ich hatte 4 Solos vor irgendwann, letzte Woche oder so. Und da kamen auch welche und haben gesagt, wir hören den Podcast. Ich so, ja, cool. Und dann meinte die so, ihr sagt doch immer, dass man euch das sagen soll. Und ich so, ach ja, stimmt. Und jetzt habe ich nur ja gesagt. Jetzt habe ich nur okay gesagt. Aber dann hat man danach noch ein bisschen Talk und so.
Ja.
War nett. Also,
Leute,
das war eine richtig schöne, wichtige Folge und wir hören uns nächste Woche. Geht wieder Tickets kaufen, wir gehen auf Tour, Junge, Herbst, auftreten, immer.
So ist das.
Köln, 18.11. Tschüss.
Tschüss.